und möchten gleichzeitig alle auffordern, die das noch nicht gemacht haben, ihre allfälligen Fische und Akten vom Staatsschutz anzufordern.
Ja, die Amerikaner haben 2-3 Schlachten verloren, weil sie angenommen haben, dass die Stärke der Roten Khmer schwächer sei, als das tatsächlich war.
Zürcher Lighthouse hat die Bewilligung für den Umbau bekommen. Ende 92 soll es eröffnet werden und wird für alle an AIDS erkrankten Menschen offen sein.
Laura Sommerpause.
40 Jahre widerständig.
Tauchen wir ein ins Archiv. Hallo zusammen, Martin und Andi begrüßen euch heute Abend 2,5 Stunden Sendung über das afrikanische Land Zaire. Was wollen wir mit dieser Sendung? Zaire, das ist die ehemalige Kolonie Belgisch-Kongo, die nach der Unabhängigkeit zuerst Kongo-Leopoldville geheissen hat. Über das Land liest und hört man in unseren Medien selten etwas. Zaire wird immer wieder als eines der potenziell reichsten Länder von Afrika bezeichnet. Trotzdem ist das Land heute mit über 5 Milliarden Dollar verschuldet und steckt in einer tiefen ökonomischen und politischen Krise. Was sind die Ursachen für diese Krise? Zuerst, wenn wir etwas über die geografischen und wirtschaftlichen Bedingungen von Zaire berichten, dann bringen wir ein paar Sachen zur Geschichte von dem Land. Wir haben ein Interview geführt mit zairischen Landsleuten, die in der Schweiz leben, sowie ein Gespräch mit dem Vertreter von der Aluswiss, der ein Milliardenprojekt in Zaire verwirklichen will. Dazwischen wollen wir auch Musik aus Zaire bringen.
Sope matina komi kolukanzela nini nalanda na koma profeta Moïse na kaboli bali kaboyale banguna yala mulu oyo batika na ngambo Yesusu.
Zaire ist das grösste schwarzafrikanische Land mit einer Fläche von 2.345.000 Quadratkilometern. Das heisst, es ist fast 80 Mal so gross wie die ehemalige Kolonialmacht Belgien oder fast 60 Mal so gross wie die Schweiz. Die Bevölkerung beträgt etwa 32 Millionen Einwohner. Das sind am drittmeisten in Schwarzafrika, nach Nigeria und Äthiopien. Die Bevölkerung setzt sich aus über 200 verschiedenen Stämmen zusammen, wobei sich bei den meisten um Bantu-Stämme handelt. Staatssprache ist Französisch. Die wichtigsten Umgangssprachen sind Kiluba, Kikongo, Lingala und Swahili. Der grösste Teil des Landes besteht aus einer flachen, feuchten Ebene im Kongo-Becken. Ein grosser Teil von Zaire herrscht ein tropisches Klima. Im Sommer und im Herbst kommen die jährlichen Regenzeiten. Über 30% der Gesamtfläche werden immer noch von tropischem Regenwald bedeckt. Die grossen Urwälder bergen grosse Kautschukvorkommen. Es hat eine außerordentlich reiche Vegetation. Die wichtigsten landwirtschaftlichen Anbau- und Exportprodukte sind Maniok, Getreide, Kaffee, Kakao, Tee, Baumwolle und Palmöl. Seine eigentliche wirtschaftliche Bedeutung gewinnt Zaire aber durch seine Bodenschätze, die hauptsächlich in den südlichen Provinzen Chaba und Kasai lagern. Die grösste Rolle hat dabei das Kupfer in Chaba. Das Kupfer in Chaba macht etwa 70% vom ganzen gesamten Export von Zaire aus. Man schätzt, dass Zaire 10% der Welt Kupferreserven besitzt. In der Gewinnung von Eisenerz spielt Zaire auch eine wichtige Rolle in Afrika. Es ist außerdem zusammen mit Südafrika der wichtigste Produzent von Zinn und Zink in Afrika. Die riesigen Diamantenfelder in Kasai machen Zaire zum grössten Produzent von Industriediamanten auf der Welt. Dazu kommen auch Gold und Silber und bedeutende Kobalt- und Mangan-Vorkommen. Man kann davon ausgehen, dass noch längst nicht alle Bodenschätze und Rohstoffe in diesem riesigen Land entdeckt sind. In den letzten Jahren sind zum Beispiel Erdölfelder von der Küste entdeckt worden. Im Zentrum von Zaire werden weitere Erdölvorkommen vermutet, die sich über eine Fläche von 500'000 Quadratkilometern erstrecken sollen. Die Abhängigkeit von praktisch einem Produkt, dem Kupfer, ist eines der grossen Probleme der zairischen Wirtschaft. Einerseits ist Zaire gewaltig abhängig von den Schwankungen vom Weltkupferpreis, was jede wirtschaftliche Planung sehr schwierig macht. Andererseits haben Kupfervorkommen bekanntlich schon mehrmals zu Interventionen in Chaba, einem früheren Katanga, geführt, immer dann, wenn der Westen seine Interessen dort gefördert gesehen hat. Ein weiterer Reichtum von Zaire bedeutet seine Wasserkraft. Der Zaire-Fluss und seine Zuflüsse sind nach dem Amazonas das wasserreichste Flusssystem der Welt. Am Unterlauf des Zaire zwischen der Hauptstadt Kinshasa und dem Atlantik hat es zu etwa 20 Stromschnellen. An diesen Stromschnellen ist das grosse Wasserkraftwerk von Inga entstanden. Zum Teil ist schon Betrieb und zum Teil noch im Bau. Die Schweizer Firma Aluswiss ist an einem Aluminiumhüttenprojekt an der Mündung des Zaire-Flusses beteiligt, der mit dem billigen Strom vom Inga-Kraftwerk betrieben werden soll. Zu diesem Projekt hören wir später im Verlauf der Sendung noch ein Interview.
Oh, Limba! Oh, Limba! Oh! Lukaya lo semo kuna kongo!
Et la chanson dit, le Limba, sa plante sacrée du Congo, que tous nos ancêtres nous ont légué.
Seit der Unabhängigkeit der meisten afrikanischen Länder um 1960 und vor allem in den letzten Jahren hat die historische Forschung über und in Afrika einen grossen Aufschwung genommen. Der erste Ministerpräsident vom Kongo am heutigen Zaire und grosse Afrikaner, der Patrice Lumumba, auf dem wir noch werden zu reden kommen, hat 1961, kurz vor seiner Ermordung, im Abschiedsbrief an seine Frau unter anderem geschrieben: Eines Tages wird die Geschichte ihren Spruch fällen. Dann wird Afrika seine eigene Geschichte schreiben. Für die meisten Europäer gilt aber Afrika immer noch als der dunkle Kontinent, dem seine Geschichte erst mit dem Eintreffen der europäischen Kolonialisten angefangen habe. Der Kontinent, so dann auch ich in der Schule aus eurozentrischer Sicht vernahm, habe dann von europäischen Reisenden, wie zum Beispiel dem Livingston oder dem Stanley, erst noch entdeckt werden. Der Kwame Nkrumah, der erste Regierungschef vom ersten unabhängigen afrikanischen Land, Ghana, relativiert das, wenn er meint, die großen europäischen sogenannten Erforscher Afrikas folgten auf ihren Reisen seit langem errichteten Kommunikationswegen, die von den afrikanischen Völkern seit Jahrhunderten benutzt wurden. Es gab ein Netz von bekannten Handelswegen von den Kupferminen im Katanga aus, auf welchem von Afrikanern gefördertes und geschmolzenes Kupfer in ganz Afrika verteilt wurde. Aber Geschichte der Menschen zu Afrika ist, wo die Europäer dort eingetroffen sind, nicht Jahrhunderte alt gewesen, sondern Jahrmillionen. In Afrika sind die bis jetzt ältesten Spuren von menschlichem Leben gefunden worden, in Olduvai Valley in Tansania. Es ist jetzt aber nicht der Platz und Zeit, eingehend von all diesen grossen Kulturen und Staaten zu reden, die es Afrika vor der ersten europäischen Eroberer gegeben hat. Ich will nur zum Beispiel erwähnen, die grossen Reiche von Ghana, Gao, Mali, Borno Kanem in Westafrika oder die Swahili-Kultur an der Ostküste von Afrika, die auch ihren Einfluss auf das heutige Zaire hatte. Zurück zu Zaire bzw. im Kongo. Wo die ersten Portugiesen 1482 die Mündung vom Kongo-Fluss erreicht haben, sind sie dort auf ein Königreich getroffen, wo sie kulturell als durchaus ebenbürtig empfunden haben. Das war das Reich von Mani Kongo, wo sich vom heutigen Kinshasa bis nach Luanda, der heutigen Hauptstadt von Angola, ausgedehnt hat. Das Reich hat gute Verkehrswege besessen, eine Armee und als Geld haben Muscheln gedient. Die Kongo haben überaus prächtige Stoffe hergestellt und die Portugiesen haben schon damals die kongolesische Musik bewundert. Das Verhältnis zwischen den Portugiesen und dem Kongo-Volk ist nicht lang partnerschaftlich geblieben. Die Einheimischen sind mehr oder weniger gewaltsam zum Christentum bekehrt worden. Die Portugiesen haben die Afrikaner nach Lissabon entführt. Sie haben angefangen, den Handel an der Küste von Guinea bis nach Angola zu monopolisieren. Die ersten Sklavenhändler sind aufgetaucht. Das Drama von der Vergewaltigung von Afrika hat angefangen. Es dauert bis heute an. Vom 16. bis 18. Jahrhundert hat es im Landesinneren des Kongo weitere mächtige Reiche gegeben. Das Königreich von Kuba, das von Luba und das von Lunda haben Bestand gehabt, bis sie Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts von den Belgiern zerstört worden sind. Daneben hat es zahlreiche Stammesgesellschaften gegeben, die traditionell gelebt haben. Diese Völker haben ausdehnt den Handel mit Elfenbein, Edelholz, Muscheln, Stoff, Kupfer, Salz und Eisen betrieben. Der Handel hat von der Zaire-Mündung über Shaba bis an die ostafrikanische Küste und Sansibar gereicht. Ausgeführt ist er vor allem worden von swahilischen und arabischen Händlern, die von der ostafrikanischen Küste gekommen sind. Sie haben auch Stützpunkt im heutigen Kongo gehabt. Anfangs vom 18. Jahrhundert hat der Sklavenhandel aus dem Kongo nach Amerika immer gewaltigere Ausmaße angenommen. Zum Beispiel sind allein im Jahr 1778 aus dem Kongo und Angola an die 40'000 Sklaven abtransportiert worden. Insgesamt wird geschätzt, dass innerhalb von 300 Jahren etwa 5 Millionen Sklaven nach Süd- und Mittelamerika verkauft worden sind. Für jeden Sklave, wo verkauft worden ist, sind etliche andere von den Sklavenhändlern umgebracht worden oder vom Transportweg umgekommen. Natürlich hat es sich um die kräftigsten und jüngeren Leute gehandelt, die vor allem als Sklaven gesucht waren. Das hat die afrikanischen Völker nicht nur im Kongo physisch, psychisch und wirtschaftlich geschwächt und die Entwicklung verlangsamt und fast gestoppt. So haben dann die afrikanischen Reiche beim grossen imperialistischen Rennen, der von den Europäern ab 1884 leicht erobert werden können.
Hat ja auf Initiative von Bismarck in Berliner Konferenz stattgefunden, wo Afrika verteilt worden ist. Und dort ist der Kongo belgisch geworden. Wie hat sich die Wirtschaft während der Kolonialzeit entwickelt?
Ich muss zuerst sagen, dass 1884 der Kongo nicht dem belgischen Staat, sondern König Leopold von Belgien höchstpersönlich übergeben worden ist, zu seiner persönlichen Bereicherung. Und er hat besessen bis 1908, da ist der belgische Kongo an belgischen Staat gegangen, weil dem Leopold seine Mittel nicht mehr gelangt haben, um die riesengroßen Investitionen zu tätigen. Das war auch gewesen, nachdem auch die Europäer die grossen Kupfervorkommen im Katanga entdeckt haben. Es sind dann mehrere riesengroße Wirtschaftsgesellschaften, Minengesellschaften, Handelsgesellschaften gegründet worden, die den Kongo dann massiv ausgebeutet haben. Die wichtigste von denen war vielleicht Union Minière du Haut-Katanga, wo sich dem Kupfer von der Shaba-Provinz damals noch Katanga zugewendet hat. Daneben hat es auch zahlreiche Plantagen gegeben, wo landwirtschaftliche Exportprodukte angebaut worden sind. Der grösste Teil von der landwirtschaftlichen Bevölkerung, und das ist die riesengroße Mehrheit von der Bevölkerung, sie hat aber in Subsistenzwirtschaft weitergelebt. Die Belgier haben versucht, auch die ins kapitalistische Wirtschaftssystem einzubeziehen, indem sie horrende Steuern und Taxen von ihnen verlangt haben, was sie gezwungen hat, für den Markt zu produzieren und nicht nur für sich selber weiterhin. In dieser Zeit von dieser massiv und gewaltige Ausbeutung, vor allem in den 20er und 30er Jahren, ist die Bevölkerung vom Kongo dezimiert worden durch Hunger, durch militärische Unterdrückung und so weiter, das Niederschlafen von Rebellionen. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat es einen grossen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben im Kongo. Sind Industrien gegründet worden in Leopoldville, der Hauptstadt, und auch die Ausbeutung der Bodenschätze ist intensiviert worden. So ist von der Unabhängigkeit Ende der 50er Jahre der Kongo nach gewissen Gebieten von Südafrika, das wird vielleicht viele Leute überraschen, eines der am höchsten industrialisierten Gebiete gewesen. Wobei man muss sagen, dass sich die Industrialisierung auf zwei Zentren beschränkt hat, nämlich einerseits die Hauptstadt Leopoldville, andererseits war das die Gegend vom Katanga, von der Kupfermine.
Und wie hat sich die Verwaltung in dieser Zeit entwickelt?
Die Verwaltung ist von den Belgiern völlig neu aufgebaut worden. Das heisst, das Land ist in Sektoren und Chefferies, so Häuptlingsgebiet, eingeteilt worden, wo überhaupt nicht mit der ethnischen Grenze, Sprache, stammesmässig übereingestimmt hat. Das ganze Land hat dadurch von den Belgiern können kontrolliert werden. Die Chefs sind zwar Einheimische gewesen, sind aber von den Belgiern bestimmt worden und kontrolliert worden. Auch in den Städten, die sich immer weiter ausgedehnt haben, vor allem Leopoldville und Elisabethville, die Hauptstadt von Katanga, hat sie den Eingeborenen, sogenannten Eingeborenenquartier, Quartier Indigène, solche Kontrollsysteme gegeben. Im Übrigen muss man auch sagen, dass die schwarze und die weiße Bevölkerung in diesen Städten getrennt gelebt hat. Vielleicht kann man noch weiter erwähnen, dass recht intensive Besiedlung vom Kongo, vor allem Gebiet von Katanga, durch belgische und andere europäische Siedler gegeben hat, sodass Ende der 50er Jahre etwa 130'000 Weisse bei einer Bevölkerung von etwa 15 Millionen im Land gelebt haben. Und vielleicht würde ich noch ein Wort sagen zu den Schulen. Die Schulen sind weitgehend von den Missionen im Auftrag von der Regierung betrieben worden, von der Kolonialverwaltung betrieben worden. Der Einschulungsgrad im Kongo war wesentlich höher als in den meisten afrikanischen Kolonien. Vor der Unabhängigkeit sind über 50% von allen Kindern im Schulalter konnten in die Schule gehen. Die Ausbildung aber hat sich beschränkt gehabt auf so 2-3 Jahre Primarschule und nachher hat es nicht mehr viel gegeben. Nur wenige Kongolesen haben können eine Sekundarschule oder gar eine Universitätsbildung erwerben. So war die Situation, dass 1960 es keinen einzigen kongolesischen Arzt, Jurist oder Ingenieur gegeben hat und nur etwa 15 Leute hat es gegeben, Kongolesen, die studiert haben.
Kannst du noch mal kurz den Stand zusammenfassen, wo war politisch und wirtschaftlich vor der Unabhängigkeit?
Also einerseits ist wirtschaftlich der Kongo recht stark, finanziell natürlich durch Bodenschätze bedingt unter seine gewisse Industrie dargestanden. Andererseits ist die gesamte Verwaltung in den Händen von Belgier und zum Teil anderen Europäern, die angestellt waren, gelegen. Und die Schwarzen haben eigentlich praktisch keine höheren Positionen können bekleiden und sind diskriminiert und unterdrückt worden. So war es auch gewesen, dass bei der Unabhängigkeit es praktisch keine schwarzen Kader gegeben hätte, die geschult genug gewesen wären, um den Übergang von der Kolonialherrschaft in die Unabhängigkeit reibungslos zu garantieren.
Es ist vielleicht in diesem Zusammenhang noch kurz zu erwähnen, dass der Katanga allein Bergbau über 70% vom Gesamteinkommen ergeben hat.
Und vielleicht auch noch weiter zu sagen, dass interessanterweise das ganze Land zwar vom Generalgouverneur in Leopoldwil verwaltet worden ist, aber die reiche Provinz von Katanga direkt von Belgien aus verwaltet worden ist. Ich kann nicht sagen, ob das irgendwie in weiser Voraussicht passiert ist, im Hinblick darauf, dass man auch bei allfälliger Unabhängigkeit hätte können, dann den Katanga weiter von Belgien aus kontrollieren.
Petit bébé, oh, de Miguel. Dikambo, oh, yangana bakutu. Ngakutu na sanga maloba. Nalelaka na mélodie. PDG, PDG. Yoka, kolela, yamona moto.
Es hat ja von Belgien aus schon, glaube ich, seit 1954 einen Plan bestanden, dass innerhalb von 30 Jahren der Kongo könne eingebracht werden, unabhängig zu werden. Und dann ist er aber 1960 im Juni unabhängig geworden. Was ist dort in der Zwischenzeit passiert?
Also der Plan ist bestanden, wo die Unabhängigkeit, also es ist eher von einer Emanzipation als von einer eigentlichen Unabhängigkeit zu reden, wobei die Emanzipation zu einer belgisch-kongolesischen Gemeinschaft geführt hätte. Was passiert ist, ist, dass gewisse afrikanische Kolonien, also Ghana voraus im 57, die Unabhängigkeit erkämpft haben, dass inzwischen ein panafrikanischer Kongress in Accra stattgefunden hat, wo das nationale Bewusstsein von den Kolonisierten gestärkt hat und Unruhe ausgewirkt hat. Also Unruhe in Leopoldville 59. Wo dann schnell mal auf andere Provinzen im Zaire übergegriffen haben und letzten Endes die Kolonialverwaltung, also Belgien, gezwungen haben, sich auf den 30. Juni 69 als Datum 1960, sorry, als Datum von der Unabhängigkeit zu einigen.
Nach der Unabhängigkeit hat es aber dann